Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Taskforce Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben. Ist.
Und Markus Chef.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Panther-Fans, ich begrüße euch zur ersten Ausgabe im Jahr 2025 der Taskforce Klebladel. Und ich freue mich, dass ich nicht alleine sein muss, sondern der Matze ist da. Matze, grüß dich.
Hallo Markus, ein gutes neues Jahr nochmal.
Ja, haben wir zwar schon keine Ahnung wie oft gesehen, aber auch gutes neues auch an dieser Stelle. Benjo hat sich ja abgemeldet. Bringt die Kinder ins Bett und wie es halt immer so ist, kann es halt mal sein, dass der Papi dann mit im Bett einschläft. Vielleicht kommen die noch dazu, wir wissen es nicht. Um diese Uhrzeit werden wir hier aufnehmen, aber Benjo wünscht euch natürlich auch hier ein frohes Neues. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, unfreiwillig letzte Woche, ein bisschen kränkelig, der Chefe und du, Matze, ich hoffe, dir geht es auch wieder besser.
Ja, ich bin auf dem Weg der Besserung, aber du kannst meine Stimme hören. Die ist noch leicht angelaut, also wird wahrscheinlich noch ein paar Tage nehmen. Aber so geht es mir ganz gut und bin auch gut reingekommen ins Jahr. Ein bisschen Freizeit gehabt, wandern gewesen, also alles bestens und alles wieder gut gestartet. Von daher, ja, ich hoffe bei dir auch alles fit.
Ja, einwandfrei. Also wir gut ins neue Jahr gerutscht. Nicht so wie der ERC mit einem kleinen Ausrutscher in Düsseldorf, aber da, glaube ich, brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, wie das Jahr angefangen hat. Reden wir mal über das Hier und Jetzt. Es ist doch ein bisschen was passiert in den letzten Tagen. Und wir haben heute auch ein bisschen Stoff mitgebracht, was wir heute durchkauen wollen. Und Matze, ich habe es ja schon mal angeteasert. Das letzte Mal, ich habe mit euch was vor. Jetzt bist du heute mein einziges Opfer. Ich habe mit dir heute noch ein kleines Spielchen vor. Am Schluss.
Okay, ja, lass sehen.
Schau mal. Warte mal, eine ganz andere Variante.
Das geht dann auch zu zweit, ja. Das Spielchen.
Das ist eigentlich nur gegen dich. Ich kenne
okay.
Die Lösung.
Okay, ja, ist klar, gut dann.
Sonst wäre dein Kontrahenter Benjo geworden. Aber es ist relativ simpel. Ist auch für ERC-Fans, die jetzt nicht, sagen wir jetzt mal.
1973 schon dabei waren.
Genau, also ja. Ich glaube, der ist auch für die ganz Frischen, die jetzt mithören, was dabei. Und. Aber bevor wir jetzt losgehen, ist unser Comeback in diesem Jahr gleichgestellt wie mit dem Wiedereinzug von Donald Trump in den Weißen Haus oder die Wiederkehr von TikTok in Amerika, nachdem es abgeschaltet worden ist, sind wir wieder da und wir werden jetzt wieder alle zwei Wochen für euch was rausballern. Und Matze, blicken wir gleich einmal auf das erste Thema des Tages, das ich jetzt hier auf meiner Liste jetzt einfach mal abwickeln möchte. Was sagst denn du zur aktuellen Form der Panther?
Naja, man könnte das ja brutal zusammenfassen im Sinne von besser geht's nicht. Also ich habe heute auch schon in einem Konkurrenz-Podcast, ne, Konkurrenz haben wir ja nicht wirklich, aber in einem Alternativ-Anbieter-Podcast auch gehört, dass wir aktuell zu hoch sind für die DEL, also auch von der Spielweise, wie wir unterwegs sind. Siehe Simpson-Tor gestern. Ich finde, ich bin bei allem dabei, wir spielen überragendes Eishockey, schießen Tore, sind recht gut im Abwehrverhalten. Wir haben aktuell aber auch das Thema, dass die Scheibe für uns läuft, auch tatsächlich, ne? Das ist ja auch nicht immer so. Aber wenn es läuft, dann läuft es und dann haben wir aktuell eben das Thema, dass es für uns läuft. Ich denke aber, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, trotzdem immer noch, was den Anspruch angeht oder die Erwartungshaltung. Ja, nicht, dass wir dann enttäuscht sind, wenn wieder ein paar Spiele verloren gehen oder das eine oder andere Spiel mal verloren geht. Deswegen, ja, ich bin momentan echt happy und es macht Spaß zuzuschauen. Es ist weiterhin jeder dabei, also alle, die irgendwie on board sind, sind integriert, kriegen Eiszeit. Ich habe gestern, ne, hast du ja auch die Datei geteilt, da habe ich gesehen, Bodi hatte 22 Minuten. Also nicht die üblichen 30, 35 oder keine Ahnung, noch länger, sondern wirklich eine ausgewogene Eiszeit bei allen. Und natürlich gibt es dann auch Jungs mit 10, 9 oder 10 Minuten. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir da sehr gut unterwegs, sehr ausgewogen und laufen nicht Gefahr, dass wir dann irgendwie Richtung Playoffs sauer gefahren sind. Ja. So, von daher, ja, Gesamtsituation aus meiner Sicht bestens. Tabellenstand gibt es ja auch wieder. Und es gibt aktuell aus meiner Sicht wenig zu meckern.
Ja, also gerade wenn ein Panther-Fan nicht meckern kann, ist er nicht glücklich. Darum sucht man sich ja auch irgendwas immer raus. Ne? Ich nehme mich da jetzt nicht raus, wenn ich nicht mehr mosern kann.
Ich
Dann
meckere
fehlt
immer über
man
die
doch.
Zuschauerzahl. Ja, das ist bei mir so
Ja,
drin. Ja.
jeder sucht das, was ihm gerade in den Kram passt.
Ja.
Also natürlich war der Jahresstart ein bisschen holprig. Ne? Ich sage jetzt mal, Düsseldorf hat aber auch jetzt in den letzten Spielen gezeigt, dass Düsseldorf wieder so ein bisschen in die Wallung kommt. Hat man ja, glaube ich, gestern in München erlebt, wie Düsseldorf da 4-1, glaube ich, gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Düsseldorf, der Abstiegskampf wird immer enger werden und bleibt enger. Es sind mal Ausreißer, dass jetzt mal Iserlohn Spiele gewinnt und Düsseldorf aktuell halt Augsburg am Schluss. Aber ich glaube, dass Augsburg jetzt dann auch mal wieder eine Phase hat, wo sie dann, wie jetzt vor ein paar Tagen in Köln, ne, wo dann Augsburg in Köln gewinnt und auf einmal dreht sich das Ganze wieder. Also, das glaube ich, wird ein Abstiegskampf, der wirklich bis zum letzten, vorletzten Spieltag dauern kann, bis sich da das wirklich herauskristallisiert. Und ja, aktuell läuft eigentlich alles gegen den AFV, was das Thema, ja, Verletzungen auch betrifft. Ich glaube, gestern habe ich irgendwas gelesen, das oder gehört, im ersten Drittel zwei Spieler verletzt, einer sogar ins Krankenhaus. Und dann hast du solche Spiele wie gegen München vor heimischem Publikum und ja, machst eigentlich ein sehr gutes Spiel für Augsburger Verhältnisse. Und München hat dann, glaube ich, ein paar Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielt. Und dann stehst du halt wieder mit leeren Händen da. Aber ist, glaube ich, in 2, 3 Wochen ein anderes Team, was dann die rote Laterne hat. Augsburg ist ja unser Gegner am kommenden Sonntag. Da spielen wir ja in Augsburg. Und ja, wir haben ein Auswärtswochenende. Freitag Straubing, Sonntag Augsburg.
Vielleicht nochmal kurz von mir zur Lage der Liga insgesamt. Über die letzten Spieltage habe ich irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie jeder jeden schlagen kann. Also das sind ganz, ganz wilde Ergebnisse teilweise auch. Also das, ich glaube aber auch in jeder Saison gibt es so eine Phase, wo auch die Mannschaften, die hinten drin stehen, einfach auch kommen und auch Spiele gewinnen. Und auch wir haben ja in den letzten 10 Spielen durchaus nicht alles gewonnen, sondern es gab ja auch diese Serie von den 3 Auswärtsspielen, die wir gegen die, ich sag mal, die Low Three oder aus dem unteren Viertel zumindest Mannschaften auch jeweils verloren haben. Oder nur irgendwie in Overtime was geholt haben. Von daher, aktuell konsolidiert sich die Liga, glaube ich, so ein bisschen. Und ich verfolge das auch sehr gespannt, auch in diesen Abstiegskampf. Wobei ich da schon auch eine klare Meinung habe. Ich bin der Meinung, dass Düsseldorf da nicht dazugehören wird, am Ende des Tages, sondern dass es zwischen Iserlohn und dem AEV dann am Ende des Tages entschieden wird. Das ist so mein Gefühl. Ja, Düsseldorf ist, glaube ich, jetzt momentan ein bisschen einen Lauf gestartet. Und auch wenn du die Körpersprache ja so ein bisschen analysierst und anschaust, glaube die haben jetzt diesen ersten Schritt raus aus dieser Misere haben sie geschafft, ja. Und in Augsburg habe ich das Gefühl, dass es genau in die andere Richtung geht. Also ich glaube,
Die spielen sich unten fest, meinst
die
du?
spielen sich unten fest und auch vom Kopf her ist es wie so eine Rückwärtsspirale für die. Und ich glaube, da werden auch Erinnerungen wach an die letzten beiden Jahre, ja. Alle haben da an einem Standort gehofft, dass es besser wird dieses Jahr. Und es hat ja auch gut begonnen. Ja, und jetzt merkt man, okay, es reicht doch nicht. Ja, und ich glaube, die sind wirklich am meisten gefährdet aktuell, dass es runtergeht. Aber Iserlohn ist überhaupt nicht sattelfest aus meiner Sicht. Also genauso gefährdet, auch wenn es jetzt 4 Punkte Abstand sind. Und das wird
Ja,
man dann
das sind
sehen.
schon 4 Punkte.
Genau, ansonsten, wie gesagt, Lage der Liga ist so, dass aktuell gilt auch für uns. Jeder jeden schlagen kann in jedem Spiel und deswegen auch gut, dass wir jetzt ein bisschen ein Punktepolster haben, dass wir eben nicht gezwungen sind, auch jedes Spiel zu gewinnen. Und vielleicht auch mal einem Spieler, der wie Ellis gestern, der anscheinend krankheitsbedingt angeschlagen war, da gab es durchaus Jahre, da hätte man ihn spielen lassen, auch vielleicht mit einem größeren Stupfen, weil es einfach nicht anders geht. Und jetzt haben wir eben den Luxus, dass man sagen kann, okay, dann setzt du heute aus, ja, findest wieder neue Kraft und dann bist du wieder dabei, wenn es wieder passt. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch diese Breite im Kader etwas, was uns ausmacht und was uns stärker macht, auch als in den letzten Jahren. Und ich finde auch stärker als in der Finalsaison vor 2 Jahren. Ja. Das ist
Ja,
auffällig.
kann ich da eigentlich nur recht geben. Also wir profitieren natürlich jetzt auch von unserer Kadertiefe, die wir dieses Jahr halt einfach haben. Und ich muss auch gleich jetzt zu Beginn loslegen. Ich bin echt happy, dass auch Enrique ja auch wieder zurück ist. Gestern wieder sein ja, Comeback gefeiert nach längerer ja, Verletzungspause. Und gesagt, du hast natürlich dann, sagen wir mal, auf den Ü23-Sektor natürlich dann die Personalien, okay, Janinius ist jetzt in Ravensburg ja dauerhaft ausgeliehen und du hast halt mit Abel Gedakis und Schalbe Troll, sagen wir mal, die zwei Deutschen, die da, sagen wir mal, immer rotieren mit Sam Rupp und Chico halt jetzt bis dato halt auch noch und aber das ist halt, du kannst einfach jeden bringen ohne schlechtes Gewissen, also auch Sam Rupp, wenn der auf dem Eis war, Licht und Schatten gewesen, aber absolut stabil, meiner Meinung nach, gibt es auch andere Stimmen.
Also
Und
für mich Ruop ist quasi ein Spieler, du sagst Licht und Schatten, aber ich habe tatsächlich in den letzten Spielen, wo er dabei war, wenig Schatten gesehen. Also es ist
ja, wie gesagt, also
Licht und Schatten bezogen auf seine Entwicklung am Anfang. Da hat man schon auch in gewissen Situationen gemerkt, okay, er muss da jetzt erstmal ankommen, auch in diesem System mit dieser Geschwindigkeit, die da stattfindet. Aber ich finde ihn aktuell, finde ich ihn wirklich extrem stabil, ruhig an der Scheibe, ja, spielt auch
ja.
teilweise wirklich gute Pässe und macht auf jeden Fall das, wofür er da ist, seinen Job als Verteidiger, als defensiver Verteidiger, auch in Unterzahl macht er super, ja.
Ja.
Und von daher auf jeden Fall auch
Also,
ein Spieler, der uns
da kann man
weiterbringt.
sich wirklich ein paar Sachen rauspicken, wenn man jetzt wirklich, sagen wir es mal, ihn kritisieren möchte. Aber wie gesagt, vielleicht ist das Spiel stellenweise vielleicht mal zu schnell gewesen für ihn. Aber das macht er dann durch Stellungsspiel weg. Ja,
Genau.
ist halt auf dieser Position keine Verschlechterung gewesen, im Gegensatz zum
Genau.
Vorjahr. Auch wenn Colton Schoppke natürlich ein Steinenbrett bei manchen Fans hat und bei mir genauso, weil es ein Top-Kerl ist und sich auch immer reingeschmissen hat. Aber ja, man wird auch vielleicht sehen, wenn die Kranzstein kommt, vielleicht ist auch dann Sam Rupp dann einer, der man auch, für den man ihn geholt hat, wenn es mal wirklich hart kommt. Ja, hat er sich ja dieses Jahr noch nicht so gezeigt. Aber hat sich ja auch selber belohnt mit dem Treffer zum 1-0 gestern gegen Nürnberg, wo auch der Pass von Charlie Sheen Zucker war. Und ja, also wie gesagt, dass auch unsere Defensive halt natürlich durch die Tore von Alex Breton sehr torgefährlich ist in diesem Jahr. Also das ist, wie gesagt, Leon Hüttl scored regelmäßig. Matt Boldy hatte jetzt eine Phase, wo er auch einmal ein paar Tore gemacht hat. Und dann hast du mit Sam Rupp jetzt auch einen. Fabio Wagner, nicht fürs Tore-Schießen bekannt, aber auch, sagen wir mal, die dritte Verteidigerreihe, ne, kann durchaus mal einnetzen, auch wenn
Was
das
mir
Tor
bei,
von
was
ihm.
mir bei Fabio, was mir beim Fabio auffällt aktuell, ist, dass er, wie soll ich das jetzt beschreiben, auch so eine Art Mindset Leading übernimmt oder so Aggressive Leading oder so. Also der ist irgendwie gefühlt on fire. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? So mehr wie sonst. Also es ist, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ja, aber es ist irgendwie, als wenn er jetzt nochmal beweisen wollte, schau her, ja. So einen Eindruck habe ich bei ihm, ja. Und der nächste, der für mich wirklich Gold wert ist, dass er da ist bei uns. Und das ist aber, glaube ich, auch dem Trainer zu verdanken, zum Teil zumindest, dass er so performt, ist der Philipp Preto.
Ja,
Also ich finde,
auf den
dass er
wollte ich auch noch
praktisch.
gerade zu sprechen kommen, klar. Auch eine Personalie. Und für mich persönlich, ne, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ne, kann man den ruhigen Gewissens gerne auch mal verlängern, ne, als etwaigen Wagner-Nachfolger. Vielleicht nicht als Kapitän, aber von der Spielweise her, ohne dass du Angst haben musst, der spielt körperlich, muss vielleicht ein bisschen Muskeln aufbauen. Ne, also da hat Wagner schon ein bisschen seinen Vorteil, aber Philipp Preto absolut für mich eine der stabilsten Neuverpflichtungen, was die Defensive betrifft. Und ja, theoretisch würde ich sie alle verlängern. Ich habe nachher noch ein Thema, wo ich sage, okay, da reden wir vielleicht mal über eine Personalie, die noch nicht verlängert ist. Und aber wir haben uns ja, glaube ich, letztes Jahr ausgiebig über etwaige Verlängerungen oder Wunschzettel, naja, kurz vor Weihnachten, haben wir unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und ja, Tim Regan hat ja auch ein paar Geschenke gemacht mit der Vertragsverlängerung unter anderem von Daniel Pieter. Auch eine ganz, ganz wichtige Verlängerung, wie ich finde, wenn nicht sogar mit die wichtigste. Vor allem
Ja,
auch, was
also.
das Thema Hierarchie betrifft. Und ja, spielerisch, Alex Breton haben wir ja auch langfristig verlängert, jetzt bis 2027. 2027 ist für mich irgendwie noch gefühlt in 4 Jahren erst, aber dabei sind es nur noch
Nee,
zwei.
nee, ja,
Das
das
ist,
ist
also, das ist schon
eine
etwas.
zeitliche, das ist eine zeitliche Täuschung, Markus. Das geht
Ja,
mir
also
auch.
ich weiß, wenn man mit 2027 raucht, das ist doch erst in 4 Jahren, nee, ist es
Ja.
in zwei. Aber trotzdem macht der ERC da auch gerade seine Hausaufgaben, logischerweise. Und ich glaube, dass da auch in den nächsten Tagen die eine oder andere Personalie weiter verkündet wird. Ja. Und jetzt nochmal zum Stand heute. Wir hatten ja den Start und ein paar Sachen, also gut. Auch das Spiel, ich weiß nicht, welches Spiel das war. Ich glaube, das war das Spiel gegen Köln, wenn ich mich recht erinnere. Wo der ERC mir zum Beispiel phasenweise überhaupt nicht gefallen hat, wo wirklich jetzt ein bisschen schwerer auch ins Drittel kam. Natürlich kannst du nicht 60 Minuten Vollgas-Hockey, Panther-Hockey spielen. Ist auch klar, dass man so eine Phase kommt, wo der Gegner einfach auch mal zeigt, warum er in der deutschen Eishockey-Liga spielt. Und da merke ich aber auch, dass Mark French und das Trainerteam jetzt auch langsam den Plan B, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es soll, dass man da ein paar Stellschrauben auch in den Köpfen dreht, wo dann auch zum Beispiel nicht zwingend die Reihenumstellung stattfindet, sondern auch vielleicht vom System her. Und dann hast du, sag jetzt mal, auch einen Philipp Kraus, ne, der auch in den letzten Wochen gefühlt immer mehr so ein bisschen den Hooligan macht, auch bei uns, wo ich sage, okay, natürlich muss er sich nicht alles gefallen lassen, aber ein Philipp Kraus, wenn er natürlich auch mal Aggressivität auf dem Eis zeigt, wegen mir, ne, ich bin ja Fan davon, aber ein Philipp Kraus, hat sich so auch so stellenweise für ein paar Spiele oftmals zu sehr auf diese aggressive Schiene konzentriert und hat dann so das Tore schießen ein bisschen hinten angestellt. Und das war
Nachlässig.
so ein Spiel, wo dann Mark French gesagt hat, hey, also so kam es mir einfach mal vor, ich sage es jetzt einfach mal, wo Mark French gesagt hat, hey Philipp, geh mal 2 Gänge zurück, ne, spiel einfach und zack war die Scheibe drin, wo er sich dann einfach auf seinen Job als Stürmer auch konzentriert hat. Und das sind so Kleinigkeiten, die halt einfach auffallen, dass auch ein Spieler unterm Spiel einfach eine andere Rolle auf einmal annehmen kann.
Weißt du, was mir
Und
auffällt? Mir fällt auf, dass wir, glaube ich, es besser oder besser in der Lage sind, Aggressivität zu dosieren.
ja.
Weil wir hatten, ich weiß, letztes Jahr gab es einige Spiele, wo wir dann provoziert wurden und dann sind wir sofort eskaliert und da hat es gleich Strafen gehagelt. Ne? Obwohl eigentlich nur die anderen irgendwas gemacht haben, sind wir dann rausgegangen. Und dieses Jahr habe ich den Eindruck, das war ja auch gegen Mannheim ich glaube, in zwei Spielen so, dass die Mannheimer wirklich versucht haben, uns da aus der Reserve zu locken. Und wir haben aber unseren Stiefel dann einfach weitergespielt. Ne? Wo wir uns dann als Fans auch selber dann mal aufregen, so von wegen jetzt. Muss dem Typ mal jemand hier die Leviten lesen oder so, ja, aber trotzdem, man bleibt dann ruhig, spielt sein Spiel. Und ich glaube, dass weil wir diese Fights ein bisschen vermissen und so, ne, da nehme ich mich selber auch nicht aus. Ich glaube, wir können das auch. Wir haben ja auch ein, zwei Jungs, die es können im Team. Aber ich glaube, man hebt sich das jetzt so ein bisschen auf. So ist mein
Ja.
Eindruck, ja.
Und bis jetzt, sagen wir mal, die Spiele, wo man sagen kann, okay, da hat uns der Gegner ein bisschen Paroli geboten. Das waren so Spiele wie gegen Mannheim, wo dann der Gegner uns sein Niveau aufgezwungen hat. Ne? Wie Mannheim, ne? Die dann so ein bisschen auf die aggressive Schiene gekommen ist. Oder auch Wolfsburg, ne? Also zumindest die Spiele jetzt zu Hause vor allem, wo dann Wolfsburg eher unangenehm zu spielen ist. Wo es dann einfach auf dieses Niveau und einfach die ganzen Nicklichkeiten, Stichlichkeiten abseits des Geschehens stattfinden. Und das war halt dann einfach auch dann die Spiele, wo der ERC, genau wie ich vorhin gesagt habe, dann kam auch Drittelpause und dann hat auch Mark French oder auch Fred Tepper oder auch Ilpo Kane als Videocoach, der das natürlich von oben sieht, gleich gesagt, hey, so und so, Plan B. Ne? Und das ist auch das, was vielleicht Mark French schon ein bisschen gefehlt hat in der letzten Saison, dass wir zu berechenbar gewesen sind. Ja, und dann jetzt einfach auch nicht zwingend die Reihen umgestellt werden müssen. Natürlich ist das auch immer ein Mittel, aber da wird einfach mal am System was gemacht. Und dann haben wir auch diese Individualität, die auch Tim Reagan vor der Saison, dass wir halt Spieler haben, die alles können, ne? Sei es Center, Flügel und mal flexibel unterm Spiel sind. Und das merkst du halt einfach heuer brutal.
Absolut.
Ja. Und
Was dann auch
wir hatten.
auffällt, was war auch auffällt bei uns, ist, dass wir in den Special Teams gefühlt im Vergleich zum letzten Podcast, wo wir auch ein paar Zahlen gesprochen haben. Also nicht nur die Zahlen spiegeln das wieder, sondern auch Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, ist ja auch oft dabei, wie wir etwas spielen. Dass wir auf jeden Fall die Überzahl verbessert haben, da ist jetzt kein großes Ding, aber wir haben 21,5% Überzahlquote. Ich glaube, das ist recht ordentlich für diesen Zeitpunkt in der Saison. Wenn es dann Richtung Playoffs vielleicht noch 2, 3 Prozentpunkte nach oben geht, dann ist perfekt. Und wir haben auch eine knappe 80 bei der Unterzahlquote, wo ich der Meinung bin, da musst du eigentlich 80 haben. Also sind wir aber auch noch, denke ich, in der Lage, Richtung Crunch-Time, Richtung Playoffs, noch ein bisschen dran zu arbeiten. Aber wir haben unser Minus-Torf-Verhältnis, sage ich jetzt mal, in den Special Teams. Das war ja dann letztes Jahr, als wir darüber gesprochen haben, im negativen Bereich, sind wir mittlerweile bei +4. Das heißt, wir haben 4 Tore mehr gemacht in Überzahl als in Unterzahl bekommen. Und das ist auf jeden Fall auch die Richtung, wo es hingehen muss. Ne? Also
Ja.
kann dann einfach in den Playoffs oder in den letzten Spielen der Hauptrunde dann wirklich ausschlaggebend sein, dass die Special Teams halbwegs funktionieren. Und wenn du dann eine Schwäche hast, dann ist es in den Playoff speziell ganz schwer, das dann irgendwie wettzumachen bei 5 gegen 5. Ja.
Ja, wenn in Ingolstadt mal das Powerplay funktioniert, dann stimmt in dieser Stadt was nicht.
Ja, ist
Ne?
richtig, ja. Ja.
Ne, bitte da jemand sagen. Aber wir haben jetzt so ein bisschen so die letzten Tage jetzt nochmal Revue passieren lassen, aber lass uns mal auf das letzte Wochenende zu sprechen kommen. Da ist ein bisschen was passiert. Das
Ja.
dritte Mal, glaube ich, jetzt mit ERC-Beteiligung, dass ein Spiel jetzt abgebrochen werden musste, beziehungsweise vor ein paar Jahren in Bietigheim nicht angepfiffen werden konnte, weil da das Eis kaputt war. Und ja, wir waren am Freitag zu Gast in Bremerhaven. Erstes Drittel, ERC hat. Ich habe ja schon ein bisschen, okay, das Bremerhaven wird schwierig, weil Bremerhaven einfach Bremerhaven ist und einfach nicht einfach zu spielen ist. Bremerhaven eine
Und die
brutale Defensive hat.
weitere Anreise und alles zusammen, ja, genau.
Ja, also, da kommt halt einfach alles zusammen. Ne? Bremerhaven, ja, ich glaube, dieses Mal sind sie einen Tag davor mit dem Bus gefahren, 10 Stunden auf und ab und zu ist man auch mal geflogen, wenn sich's angeboten hat. Ja, aber Bremerhaven ist halt einfach ein Standort, der sitzt einfach in den Knochen. Aber der ERC hat gefühlt hier das effektivste Drittel gespielt, die ganze Saison über. Ich habe jetzt keine Statistiken, weil es da jetzt nichts Offizielles gab, aber ich glaube, gefühlt zweimal aufs Tor geschossen und zweimal war die Scheibe drin im ersten Drittel durch die Tore von Fabio Wagner und Krausi. Und da habe ich auch gesagt, okay, wenn sie das jetzt dieses Spiel weiter durchziehen auf diesem Niveau. Bremerhaven war auch immer brandgefährlich. Kann es vielleicht noch für uns gut ausgehen, aber kann natürlich auch in Bremerhaven jederzeit kippen. Solche Dinger. Und dann war etwas in der ersten Drittelpause, für die, die es jetzt immer noch nicht mitbekommen haben, war nach der Eisaufbereitung, ne, sind da so die Eismeister oder die Helfer da immer, dann bohren nochmal Löcher da, wo die Pfropfen reinkommen, wo die Tore eingehängt werden. Und ja, da ist ein bisschen was passiert, dass der Kollege da ein bisschen schräg zu tief reingebohrt hat und hat da die Betonschicht mitgenommen und ja, traf eine Ammoniakleitung, das dann dort ausgetreten ist. Und ja, Ammoniak wird zur Kühlung des Eises verwendet und ist, wenn es aber austrittet, gesundheitsgefährdend. Und deswegen musste das Spiel auch umgehend abgebrochen werden. Die Zuschauer haben die Halle verlassen müssen. Und ja, also um Gottes Willen, wir haben natürlich jetzt auch mit unseren Videos ein paar Späßchen drüber gemacht. Muss sein, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Aber ich glaube, hier brauchen wir nicht drüber reden, dass das definitiv alles andere als Absicht war. Also da wird es keiner mutwillig hier das Eis kaputt machen. Und auf alle Fälle ging das gesund. Also es gab keine Personenschäden, das ist immer das Wichtige bei solchen Sachen. Und ja, Spiel wurde abgebrochen und jetzt war ja das seit Freitag immer so ein. Keiner weiß eigentlich genau, was los ist. Ne? Und da muss ich auch sagen, finde ich ein bisschen schade, dass genau explizit zu diesem Thema Spielordnung nichts im Regelwerk drinsteht. Man weiß es zwar, dass der gastgebende Verein da den Hut auf hat und für alles sorgen muss, aber so im Detail habe ich jetzt im Regelbuch nichts finden können, wo man es natürlich da ein bisschen durchlesen muss. Darum gab es die wildesten Theorien, dass beim 2-0 fortgeführt wird und es gibt ein Wiederholungsspiel oder wir bekommen die Punkte am grünen Tisch, wie man so schön sagt. Ja, da war jetzt so ein bisschen das bis heute Mittag, Nachmittag, wo dann diese Meldung gekommen ist, dass diese Partie nicht mehr nachgeholt wird, sondern der ERC als Sieger hier hervorgeht. Die Wertung 5-0 sieht so die Spielbetriebskommission halt vor. Und Bremerhaven bekommt da halt entsprechend als als Ausrichter des Spiels hat halt auch für solche Fehler gerade zu stehen und muss da halt leider auch eine Geldstrafe mit hinnehmen, aber die dürfte jetzt nicht so hoch sein, vermute ich mal. Und geht da jetzt quasi als Verlierer vom Eis und ja, die Punkte werden in Ingolstadt gut geschrieben.
Also, was kolportiert worden ist insgesamt bezüglich dieser Spielunterbrechung oder dieses Spielabbruchs, ist, dass es eben davon abhängt, was der Grund für den Abbruch ist. Ja?
Ja.
Und du hast zum einen, kannst du einen Sachverhalt haben, dass durch ein Eigenverschulden, in Anführungsstrichen, ein Spiel abgebrochen werden muss. Beispiel, siehe damals in Wolfsburg, wo dann irgendein Trottel mit einem Auto mit Spikes unterwegs ist und die Eisfläche kaputt macht.
Macht man, ne? Macht man
Na,
halt.
dieses Spiel wurde ja auch nicht, dieses Spiel wurde ja auch nicht nachgeholt, sondern wurde für den Gegner gewertet, weil Eigenverschulden oder wie jetzt in dem Fall, ne, jemand bohrt die Leitung an, wobei ich mich schon frage mit diesem Akku-Teil und einem wahrscheinlich Holzbohrer, der da dran ist, wie man da durch diese Betondecke durchkommen kann, muss mir mal einer erklären, aber ist eine andere Frage, ja, die man auch nicht
Ja.
beantworten
Ich habe
muss.
da ja eine Theorie, aber der Aluhut fehlt mir noch.
Ja, genau. Und das Thema ist halt, viele, die das kommentiert haben, vor allem aus Bremerhaven oder von anderen Clubs, vor allem negativ, dass es ungerecht ist oder wie immer. Natürlich mag es jetzt nicht gerecht sein, aber was wäre denn, wenn man eine Spielwiederholung ansetzt und dann wir nochmal unter der Woche vor den Playoffs irgendwie auf die Schnelle mal nach Bremerhaven reisen müssen, was eine Zusatzbelastung bedeutet fürs Team, ja. Wäre
Ja,
das dann auch gerecht?
oder
Keine
es
Ahnung.
verletzt sich jemand,
Oder es
ne, und
verlässt
kann
sich
nicht
jemand
mehr.
in dieser neu angesetzten Partie, genau. Also das sind so alles Faktoren und ich meine, es gibt nun mal diese Regel, bei einem Spielabbruch aufgrund eines Defekts, wo keiner was dafür kann, ja. Oder keine Ahnung, wenn ein Meteorit in diese scheiß Arena da einschlägt, ja, da kann auch keiner was dafür. Und dann muss das Spiel abgebrochen werden, ja.
Ja, es
Dann,
gibt höhere Mächte, wenn
genau,
man so schön sagt.
dann gibt's quasi die Regelung, dass das Spiel wiederholt wird. Wenn jetzt aber wirklich durch einen selbstverschuldeten Fehler das Eis nicht mehr bespielbar ist, dann gibt es ganz klar, offensichtlich in den Statuten der Liga, die Regelung, dass das Spiel für die Gastmannschaft gewertet wird. Und das ist hier gemacht worden. Und das kann man jetzt diskutieren, nach links oder rechts, ob es jetzt gerecht ist oder nicht gerecht ist. Und es spielt auch keine Rolle, ob der ERC da in Führung war oder nicht. Ja?
Ja,
Sondern
das ist wurscht.
das ist dann einfach die Regelung und die muss man so aufnehmen. Und ich persönlich bin auch der Meinung, das habe ich in der Gruppe auch geteilt, dass wenn ich jetzt verantwortlich wäre in Ingolstadt und die Liga hätte gesagt, wir setzen das Spiel neu an und ihr müsst dann vielleicht noch eine Woche vor den Playoffs nochmal nach Bremerhaven reisen, dann hätte ich vielleicht sogar die Punkte abgegeben.
Ja, ich glaube,
Ja.
dass du nicht antrittst, da brauchst du schon ein bisschen viel. Ne? Es hängt ja natürlich auch ein Rattenschwanz dahinter und wird
Klar,
ihm jetzt das geschenkt. Ne?
wirtschaftliche Belange und so weiter ist mir alles bewusst, aber du weißt, was ich damit sagen will, ja.
Ja,
Es ist einfach am Ende diese drei Punkte.
mein Bauchgefühl hat mir eigentlich gesagt, dass wir in die Wiederholung gehen müssen. Ne? Weil es gab ja 2009 war das. Ein Spiel in Düsseldorf, auch mit ERC-Beteiligung, wo dann die Eismaschine defekt hatte, ne, und dann das Eis dadurch kaputt war. Ne, hat halt Löcher reingerissen, es konnte halt nicht mehr in diesen 90 Minuten oder 2 Stunden, ich glaube 90 Minuten sind es, repariert werden. Und da musste diese Partie, der ERC war zu dem Zeitpunkt 13-0 hinten, musste ein paar Tage später halt wieder in Düsseldorf ran. Ich glaube, dann haben wir sogar gewonnen, aber müsste ich nochmal nachgucken oder jetzt einfach mal das so behaupten, dass wir sogar gewonnen haben. Aber ist ja wurscht, ist ja schon ein paar Jährchen her. Und ja, das war eine Wiederholung, aber es war halt, ist das halt ein mechanischer Defekt? Ne? Also kann der was dafür oder halt einfach Fahrlässigkeit? Ne? Es ist aber wie im Straßenverkehr, also niemand unterstellt hier irgendwelche Absichten und so weiter. Ich glaube, das ist klar, passiert. Ne, kann jedem mal passieren, Fehler passieren, aber ist halt einfach so, da muss man dafür gerade stehen, so ist es auch. Und natürlich bitte für Bremerhaven oder für die mitgereisten Fans, die da 1000 Kilometer, sagen wir mal, für ein Drittel Eishockey gefahren sind, ne, die da vor Ort waren, also waren ja doch ein paar Ingolstädter auch oben in Bremerhaven. Und für die tut es mir natürlich leid, ne, dass die da, sagen wir es mal, nicht auf ihre Kosten gekommen sind oder vielleicht jetzt auf ihren Kosten auch sitzen bleiben. Aber ich glaube auch, der wird aus Bremerhaven, wenn wir, glaube ich, am 2.2., wenn mich nicht alles täuscht, wieder in Bremerhaven spielen. Hoffen wir mal, dass auch dort die Eisfläche wieder zur Verfügung steht, weil natürlich auch jetzt der komplette Standort eishockeytechnisch ja, auf Eis liegt. Ne, was für ein Wortspiel. Und da müssen natürlich auch Jugendmannschaften, ich glaube, nach Bremen, nach Stade, irgendwo die Ecke halt da oben müssen sie halt schauen, dass sie Eiszeiten bekommen. Da geht kein Training, kein Spiel. Betrieb für Jugendmannschaften, nichts geht, ne, weil halt jetzt einfach mal einer einen Fehler gemacht hat, aber ist so. Und ja, ich musste jetzt aber trotzdem noch was loswerden, das war der Spruch, fand ich so cool. Nachdem jetzt diese 5-0-Wertung für den ERC ja rausgekommen ist, also die Tore, ich habe es ja vorhin erwähnt, waren ja Philipp Kraus und Fabio Wagner. Und die anderen drei Treffer waren dann Travis Makita, Bruce Hilty und Jason Black Decker. Und Freddy Metabo hat seinen ersten Shutout gefeiert.
Ja, Freddy Metabo habe ich mir schon als Trikot bestellt. Ja.
Ne, und das war halt, ja, also gut, und ja, auch mal mit einem lachenden und zwinkernden Auge auch mal da durchs Leben gehen. Schadet nicht, ne, dass man nicht alles so bierernst nimmt. Ich glaube, jedem ist die Ernsthaftigkeit bewusst, ne, dass da jetzt das natürlich schade ist für den kompletten Standort. Und vielleicht kommt auch dort der ein oder andere Lokalpolitiker mal auf eine Idee, solche Themen wie eine zweite Eishalle, ne, wird ja in Bremerhaven als einer der wenigen Standorten, die jetzt keine zweite Eisfläche haben, glaube ich, da gibt es nicht so viele, die nur eine, ja, Straubing, Iserlohn und Bremerhaven, glaube ich, sind dann die drei Standorte, die nur eine haben. Und ja, wir werden sehen, was dann noch kommt. Auf alle Fälle gingen die 3 Punkte jetzt auf alle Fälle zu uns.
Auf jeden Fall
Das.
nach Bremerhaven, auf jeden Fall ja der Wunsch, dass sie so schnell wie möglich wieder Eis haben. Ich habe
Ja.
heute so ein Posting gesehen, dass da schon alles aufgerissen ist. Das heißt, sie haben das Eis jetzt wohl sehr schnell abtauen können. Und konnten da schon quasi diese defekte Stelle
Ist
freilegen.
freigelegt, ja.
Ja, und das heißt, da besteht Hoffnung, dass man das vielleicht wirklich in der besseren Zeit wieder flicken kann.
Also, glaube ich,
Und
aber was ich gelesen habe, ist jetzt, glaube ich, dass wahrscheinlich Ende Januar das schon wieder die
also pünktlich
Eisbereitung
zu
möglich
unserem Spiel
ist.
am 2. Februar.
Genau, das wäre so.
Klassiker. Geil.
Es beginnt, wo es aufgehört hat, ne?
Ja.
Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, die Partie von Iserlohn gegen Bremerhaven wurde jetzt schon verschoben, die jetzt am Wochenende wäre. Und ja, auf alle Fälle drücken wir auch hier die Daumen für den kompletten Standort, dass die da auch wieder Eis haben, weil. Ist wichtig. Das Spiel gegen Nürnberg gestern. Ich war ja leider nicht da, aber ihr wart in der Halle.
Jo.
Entschuldigung, hab jetzt das Spiel jetzt nur über Magenta verfolgt. Aber war auch ein sehr, ja, eigentlich war es ein souveränes Spiel. Eigentlich.
Nicht nur eigentlich, nicht nur eigentlich.
Ne, aber irgendwie fand ich als Zuschauer irgendwie komisch. Also es war jetzt nicht diese, wir haben sie an die Wand gespielt. Ne, das jetzt nicht, aber sie hatten auch keine Chance.
Ja, genau. Also ich hatte auch da wieder zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren. Das war jetzt kein Feuerwerk von beiden Seiten nicht. Man hat in Teilen schon gesehen, dass die Spielweise von Nürnberg uns nicht ganz liegt. Also du hast schon auch in diesem Spiel gesehen, dass die zwei Niederlagen in Nürnberg jetzt kein Zufall waren. Ja, weil es gibt einfach immer das eine Team in einer Saison, was dir nicht liegt. Ja, und ich glaube, dass das diese Saison bei uns tatsächlich Nürnberg ist. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die individuelle Klasse, die wir haben und auch die Art, wie wir spielen, einfach den Ausschlag gegeben hat, dass wir das Spiel dann am Ende auch klar gewonnen haben. Und ja, auch da war wieder ein bisschen Scheibenglück für uns dabei. Und Devin Williams hatte wirklich einen guten Tag. Also Devin ist halt an so einem guten Tag wie gestern, aus meiner Sicht kaum zu bezwingen. Und was vielleicht bei den Fans den Eindruck erweckt, dass er, ich finde, der ist gar nicht so weit weg entfernt von Gartaig, was die Klasse angeht. Er macht das aber nicht ganz so spektakulär wie der Michael Gartaig, wenn er saved, ja. Also wenn er Pucks hält. Gartaig macht das halt hier eine Windmühle und keine Ahnung was und fallen lassen und sowas, ja. Das sieht spektakulär aus und ist auch irgendwo cool, ja. Und Devin Williams macht das unaufgeregt, ja. Also das, was er macht. Er bewegt sich nur so viel, wie er muss, ne, zum Beispiel. Und deswegen entsteht auch manchmal der Eindruck, dass er behäbig ist, so ein bisschen, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass er insgesamt nicht so weit entfernt ist von Michael Gartheig. Ich denke auch, dass er ja auf jeden Fall, egal wie lange das Thema jetzt noch geht, mit dieser Day-by-Day-Entscheidung mit Michael Gartheig, was ich gar nicht so glaube, dass es so ist, denke schon, dass Devin Williams ein guter Rückhalt ist für uns. Ja, das auf jeden Fall. Und
Du
zum
hast
Spiel
eigentlich
nochmal,
jetzt.
ich bin jetzt genau abgeschweift auf Devin Williams, aber zum Spiel für mich ganz klar 100% verdienter Sieg zu null. Ja, du hast am Ende auch gesehen, dass etwas frustriert war, weil sie alles versucht haben, aber wir haben es durchgezogen. Also wie so oft in den letzten Wochen das Spiel wirklich auch dann zum Teil dominiert. Ja.
Ja. Wenn man jetzt das Spiel jetzt gegen Köln noch mitnimmt, wo Devin Williams ja auch erst, glaube ich, 36 Sekunden vor Schluss noch seinen Shutout vermasselt bekommen hat,
Ja.
ist es jetzt mit dem Spiel, salopp gesagt, jetzt, ich weiß nicht, wann haben wir gegen Köln gespielt? War das Freitag oder war das
Das war
Sonntag?
ein Sonntag. Sonntag.
Da war Sonntag, ne, und da
Sonntag war
haben wir
eine
jetzt
Woche.
mit dem Spiel gegen Bremerhaven zu null, ne? Und natürlich jetzt gestern gegen Nürnberg drei Spiele mit nur einem Gegentor. Und das, sage ich mal, Devin Williams, ich habe überhaupt keine Angst, wenn er im Tor ist. Naja, er fängt sich genauso seine Eier wie Michael Gartheig auch. Aber du hast natürlich jetzt in deinem Take jetzt gerade so ein bisschen die Brücke geschlagen auf das nächste Thema, wo ich jetzt auch nochmal kurz mit dir sprechen möchte. Michael Gartheig, wir wissen nichts Offizielles, was der Verein auch nicht posaunen würde. Das heißt, Day by Day, er ist angeschlagen, er ist verletzt, man weiß es nicht, was er offiziell hat. Ich glaube, irgendwo stand mal Oberkörperverletzung in einer der Gazetten, die wir da so haben. Aber
Also
ist
man
halt.
kann sich, ich glaube, man kann sich das auch herleiten, was ungefähr ist, weil es ist ja ganz klar, damals aus der Situation entstanden in der zweiten Dezemberwoche, wo er mit einem Spieler in seinem Torraum zusammengestoßen ist und nach hinten weggefallen ist und eben in dem Kopf hinten aufgekommen ist. Das heißt, für mich ist ganz klar, das kann man ja auch offen sagen, dass es, ohne dass wir jetzt eine offizielle Info haben, dass es vielleicht irgendwo im Kopf oder im Nackenbereich irgendwas ist.
Ja, Schulter aufwärts.
Schulter aufwärts, genau. Und das sind ja durchaus auch Themen, die auch schmerzhaft sind, ja, oder behindern oder vielleicht sogar gefährlich sind, wenn da irgendwas angerissen ist oder Wirbel angebrochen oder keine Ahnung was. Ich spinne jetzt rum, ich weiß es nicht.
Naja.
Tatsächlich. Ne? Und dann ist klar, dass es Zeit braucht. Ja.
Ja.
Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt schon sagen würde, dass die Saison gelaufen ist. Soweit würde ich wahrscheinlich noch gar nicht gehen. Aber ich glaube auch nicht, dass bis zur Länderspielpause im Februar das irgendwas wird. Das ist mein Gefühl. Ja.
Also, wie gesagt, ich habe ja auch vor ein paar Tagen auf der Holika Instagram-Seite ja so eine kleine Umfrage gemacht und auch bei uns im WhatsApp-Channel. Wenn du Tim Regan wärst, ne, welche Position würdest du mit unserer letzten Ausländerposition, die wir noch zur Verfügung haben, ja, bestücken? Und ich glaube, das Quotum war jetzt relativ deutlich, dass die Masse halt einfach im Tor einfach diese letzte Lizenz hernehmen würde, weil es einfach nicht absehbar ist, wie es halt mit Michael Gartheig. Die Masse hat dann gesagt, wenn jetzt Gartheig wieder fit wäre, würden sie eher was in der Abwehr sehen, dass da so ein bisschen ein robuster Spieler vielleicht noch kommt. Kann man natürlich auch machen. Oder mal so ein Power Forward, ne, würde mir vielleicht auch gut sein, so à la Meschenter. Ja, bloß mit anderen Rückennummern, nicht, dass der Rodo jetzt noch sich ein anderes Trikot kauft. Aber auf alle Fälle sehen halt die Masse der Leute, die da mitgemacht haben, Nachholbedarf im Tor. Und ich, ganz ehrlich, würde auch sagen, lieber gehe ich auf Nummer sicher, vergib da nochmal so eine Importstelle im Tor, um halt einfach auch eine Sicherheit zu haben, falls es wirklich länger dauert, wie erhofft, was man natürlich Michael Gartheig als Person nicht wünschen. Ne, wir wünschen ihm natürlich die schnellstmögliche Genesung, dass er wieder fit wird, aufs Eis zurückkommt.
Absolut,
Und
ja.
wir merken es auch, Willi hat jetzt seit Weihnachten durchgespielt. Ja, das ist auch ein Spieler, der auch mal seine Pause braucht. Und der ERC hat ja mit Nico Pertuch jetzt einen dauerhaften Backup wieder zurückbeordert aus Ravensburg. Erik Eder ist jetzt nach Ravensburg per Förderlizenz runtergekommen, dass er dort die Backup-Rolle und Spielpraxis sammeln kann. Vielleicht, also der eine oder andere hat ja schon spekuliert, klappt es ja mit dem ersten DEL-Einsatz für Nico Pertuch jetzt am Wochenende. Ich glaube, wenn wir gegen Bremerhaven komplett gespielt hätten, hätte Pertuch wahrscheinlich gestern gespielt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber natürlich haben wir jetzt am Wochenende gegen Straubing und das wäre so ein bisschen auch die Kette, dass Straubing, wo Nico Pertuch ja auch schon mal Backup war. sein Debüt für die Panther feiern könnte.
Vor allem, ich finde, dass das Spiel in Straubing ein Spiel, also ich würde auf jeden Fall versuchen, in Augsburg, ich glaube, Freitag sind wir in Augsburg, ne?
Nee, es ist am Freitag Straubing, Sonntag Augsburg.
Freitag, Straubing, Sonntag, genau, so rum. Ich würde auf jeden Fall versuchen, am Sonntag das Spiel in Augsburg auf jeden Fall zu ziehen. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall, wenn ich den Plan hätte, Pertuch einzusetzen, dann wäre auf jeden Fall Straubing das Spiel, wo ich es versuchen würde, ja. Weil ich glaube, dass das Spiel ist, wo wir weniger zu verlieren haben, ja. Grundsätzlich. Also da kannst du sagen, okay, wenn das Spiel verloren geht in Straubing, so what? Ja. Und dann kannst du eben am Sonntag dann nachlegen in Augsburg und dann holst du wieder die 3 Punkte und dann passt das Wochenende dann auch halbwegs. Ja.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass Pertuch meinen Geschmack kommt, DL-Eisluft in Ingolstadt schnuppern zu dürfen. Hat auch eine tolle WM gespielt in Kanada und ja, ist nicht umsonst geholt worden, eines der Top-Talente auf seiner Position, in seinem Jahrgang. Und mal schauen, also Willi wird mit Sicherheit seine Pause brauchen und vielleicht kommt dann in ein paar Tagen dann die weitere Unterstützung für das Tor, wenn es mit Gartheig halt langfristig doch nichts werden wird. Und ja, man sieht es ja auch am Beispiel Frankfurt. Olkinura und Brenner wurden jetzt, der Kreis wurde erweitert. Boah, halt, ich sag raus, hey.
Junge, Junge, Leute.
Kreis ist auch wieder zurück und ist als dritter fixer Torwart im Trio mit nominiert worden und bettelt sich halt jetzt einfach auch im Trainingsbetrieb mit seinen Kontrahenten oder Kollegen, wie man es halt so sagen kann. Und das ist halt einfach ein Luxus, den man haben kann. Ob das jetzt gut ist oder Gift für die Kabine, kann sein, muss aber nicht. Aber ich glaube, dieses Mindset hat beim ERC in diesem Jahr überhaupt keinen Platz. Eher sind es halt alles Jungs, die sich gegenseitig hochpushen. Und ich möchte mit dir noch über eine Personalie sprechen, bevor wir uns auf so ein bisschen die Zielgerade bewegen. Haben wir gesagt, okay, wir reden in jeder Folge über einen Spieler, der uns so ein bisschen auffällt. Und ich habe mir jetzt heute mal einen Spieler herausgepickt, wo ich nicht weiß, wie ich ihn nehmen soll. Statistisch gesehen ist er einer unserer Top-3-Scorer. Aber er ist aber auch stellenweise sehr unsichtbar, meiner Meinung nach. Und ich rede hier von Miles Powell.
Ja.
Sein letztes Tor, das war sein Vier-Punkte-Spiel, war am 22.12. gegen Berlin. Da hat er 4 Punkte in einem Spiel gemacht, Play of the Game. Und seither nur noch 7 Punkte, alles Assist, kein Tor. Also seit 8 Spielen ohne Treffer. Da waren auch einige dabei, wo er überhaupt nicht gepunktet hat. Aber dafür hat er dann wieder mal ein paar Spiele, wo er 2 Assists gegeben hat. Und Paul ist für mich einer, wo ich sage, okay, dafür, dass er aus der zweiten schwedischen Liga gekommen ist, hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich mag solche Spieler, die hartnäckig sind, die schnell sind, wie er, technisch sowieso brutal. Sehr, sehr viel Zug zum Tor. Also ich sag, er tut dem ERC auf alle Fälle gut, aber er hat auch seine Phasen, wo er einfach untertaucht. Die hat jetzt Kenny Agostino, hatte diese Phase jetzt auch. Da sehe ich jetzt gerade so ein bisschen Miles Powell, dass der unauffällig spielt. Er spielt seinen Stiefel runter, ohne dass er jetzt in sich ins Scheinwerferlicht spielt, sagt man mal so schön. Aber da verlange ich mir so ein bisschen, wenn es dann in die Crunch-Time geht, dann durchaus, sage ich mal, auch, dass man hier als Signalspieler, dass man da auch, sagen wir, der nimmt jetzt mal das Heft in die Hand, aber das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo man sagen, okay, unsere Breite. Wenn diese Reihe halt nicht so performt, ne, einfach mal so ein Leistungsloch, mein Gott, passiert, ne, dann hast du halt einfach eine andere Reihe, wie die Reihe um Pieter, Keating und so weiter, die einfach dann liefert und dann ist es die nächste Reihe mit Stachowiak, Schmölz und Schien, die Triple-S-Reihe. Und das ist halt einfach unser Steckenpferd, dass wir halt einfach ein sehr breites Feld haben, wie wir gerade die Linien haben. Und bei Miles Paul ist es mir halt einfach jetzt die letzte Zeit aufgefallen, dass der sehr unterm Radar sich bewegt, ne? Unauffällig liefert. Hat man vielleicht mal ein Spielchen, wo es halt einfach nicht klappt. Es ist einfach mal Scheibenglück. Bei ihm halt vielleicht ist es gerade nicht dabei und glaube auch, dass er nicht trifft, wurmt ihm am meisten. Aber ja, nur mal das, wir darüber geredet haben, 7 Punkte aus den letzten 8 Spielen. Trotzdem fast ein 1er Schnitt, ne, muss man auch sagen. Aber da waren halt auch mal drei oder vier Spiele dabei, wo halt nicht gepunktet worden ist. Und ja, 8 Spiele ohne Tor für einen Stürmer, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er wenig Chancen braucht, um Tore zu erzielen. Ja, da ist er ja mit dieser Statistik zu uns gekommen. Und ja, ist mir so ein Spieler, den ich jetzt gerne mal mit dir auch nochmal, du kannst ein kurzes Statement zu Miles Paul abgeben, ne, wo ich noch nicht weiß, wie ich ihn annehmen soll. Ne.
Ich glaube, dass du dir deine Frage auch selbst beantwortet hast gerade.
Ja, jetzt wo ich gerade gefragt habe, ne, natürlich weiß ich das, aber ich möchte halt einfach mit dir reden.
Ja, weiß schon, war jetzt so eine Floskel. Also ich glaube einfach, dass das seiner Spielweise geschuldet ist, dass er sehr oft unauffällig spielt. Aber wie du erwähnt hast, er scored zuverlässig, auch wenn es nicht in jedem Spiel ist. Aber ich glaube, diese Phasen hat auch praktisch jeder im Team, dass es vielleicht ein, zwei Spiele gibt, wo man nicht scored oder wo man vielleicht Assists macht und keine Tore. Siehe Wojo, ja, der hat auch weitaus mehr Assists als Tore, die er gemacht hat. Aber er spielt halt sehr viel auffälliger, ne, weil er so spektakulär ist, was er macht. Und deswegen ist ein Wojo in jedem Spiel auffällig. Einfach mal, ja. Deswegen, ich glaube, dass solche Jungs wie Paul, dass wir die ganze Wahrheit dann wirklich erst auch in der Crunch-Time sehen und in den Playoffs, ja. In welche Richtung es geht, ja. Das ist so ein bisschen. Ich glaube auch, dass Spieler wie Agostino und Sheen, auch wenn sie es natürlich jetzt schon durchblicken lassen, was sie können, dass das durchaus Spieler sind, die auch wissen, dass eine Saison einfach auch bis in die Playoffs geht. Und dass die eben auch in der Lage sind, dann eben nochmal diesen einen extra Schritt zu gehen und
Ja.
eine Schippe draufzulegen. Und ich glaube, Powell ist auch so einer.
Also sind mir nur so aufgefallen, nicht negativ bitte auslegen, aber ja, ist halt gerade so mir einfach aufgefallen in den letzten Spielen, dass man von ihm halt wenig in Anführungszeichen gesehen hat. Und deswegen ist dieses Thema jetzt auch abgehakt. Gut. Matze, ich habe was läuten hören, du hast was mitgebracht.
Genau, ich habe was mitgebracht für die Community. Und zwar, der eine oder andere kennt den Christoph Fetzer, Fetzi Fetzer. Ihr kennt auch seine Stimme, nicht nur von Magenta Sport, sondern von unserem Intro. Der hat uns da ein bisschen unterstützt bei dem Ganzen. Und der Christoph Fetzer betreibt eine Plattform, die Bissl Hockey heißt. Und da gibt es natürlich Online-Content und auch Texte. Aber es gibt auch einen Podcast, Bissl Hockey Podcast. Und es gibt auch nicht nur diesen Podcast alle paar Wochen, sondern es gibt die sogenannten 10 Minuten Eishockey jeden Tag mittags, die man über steady.com Bissl Hockey abonnieren kann, gegen eine sehr überschaubare Gebühr. Und Fetzi und seine Kollegen, das sind der Bernd Schwickerath aus Düsseldorf und der Kollege Böhm aus Nürnberg, die haben im Dezember ein Kartenspiel aufgesetzt, das sich einen habe ich noch heißt, ja, also was sich einen habe ich noch schimpft. Und ja, das Spiel ist im Prinzip ganz einfach. Du hast Karten mit Fragen und möglichen Antworten und die Karten werden verteilt und dann beantwortet man sich die Fragen, entweder in der Gruppe oder zu zweit. Gehen beide Spielarten sind möglich. Also so eine Art Kartenspiel mit einem Eishockey-Quiz. Und Fetzi war so gut und hat uns 5 dieser Kartenspiele zur Verfügung gestellt. Und die dürfen wir ja an euch verlosen. Das heißt, der Ablauf wäre folgendermaßen: Wir würden auf unseren Social-Media-Kanälen einen Beitrag darüber posten. Und alle von euch, die diesen Beitrag einmal in ihrer Timeline teilen, beziehungsweise am besten in der Story und dann einfach uns
Genau.
markieren
In
und
der
Bissl Hockey
Story.
markieren, genau. Also Story und dann uns markieren und Bissl Hockey markieren. Unter diesen Teilnehmern würden wir dann diese Kartenspiele verlosen. Ganz einfach.
Klingt nach dem Plan.
Genau. Und da auch an den Fetzi nochmal vielen Dank dafür. Coole Geschichte, dass du an uns gedacht hast. Und ja, auf jeden Fall reinhören, weil wirklich der Content wirklich professionell aufbereitet und sehr gut.
Genau. Nicht nur das, weil er unser Intro gemacht hat, supporten wir dann Fetzi natürlich auch. Ja. Und machen wir das also. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir werden einen Beitrag veröffentlichen, wo auch alle Informationen nochmal drinstehen, was ihr machen müsst. Postet das Ganze einfach in eurer Story und dann lassen wir das ein paar Tage laufen und dann diejenigen, die uns oder die Story geteilt haben, wird die Lostrommel angeworfen und dann habt ihr dann mit etwas Glück eines dieser 5 Kartenspiele von einem geht noch. Gut, Matthias, Herr Müller, es ist soweit.
Jetzt werde ich wieder auf die Probe gestellt. Ich merke schon.
Wir werden jetzt das Quiz vorbereiten. Es läuft jetzt so ab. Ich werde dir 5 Geschichten vorlesen lassen. Du kennst auch noch die Serie X-Factor.
Jo.
Ja, also Wahrheit oder erfunden. Es sind 5 Geschichten rund um das Thema E.C. Ingolstadt und sein, ja, unter wahren Begebenheiten. Ja, oder total erstunden und erlogen, aber der Redakteur, ich hier, hat sich das vielleicht ausgedacht. Ich lasse dich jetzt einfach mal diese 5 Geschichten am Stück durchhören und am Schluss sprechen wir, wie Jonathan Frakes es in seiner Serie gemacht hat. Ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden?
Aber schon nacheinander die Geschichten und dann reden, oder?
Ja, genau, also nacheinander, wie bei X-Factor, früher erst die Geschichten und dann wurde er aufgelöst.
Jonathan Frakes übrigens, Legende. Ja, ich war früher so ein bisschen Star Trek-Fan. Von daher, ja.
Werde ich das Ganze jetzt mal hier kurz nochmal vorbereiten. Ihr hört es natürlich dann auch. Ihr dürft natürlich jetzt auch mitraten und am Schluss wird aufgelöst. Und wir beginnen jetzt.
Jean-François Boucher hatte einen Traum. Der junge Eishockeyspieler aus Kanada wollte unbedingt für den ERC Ingolstadt spielen. 2008 fasste er einen mutigen Entschluss. Er würde auf eigene Kosten nach Deutschland reisen, um sich bei einem Probetraining zu beweisen. Ohne zu zögern, buchte er einen Flug nach München. Mit einer Mischung aus Aufregung und Entschlossenheit landete er in der bayerischen Metropole, schnappte sich sein Gepäck und setzte seine Reise mit der Bahn fort. Die Fahrt führte ihn durch die verschneite Landschaft nach Ingolstadt, wo er am Bahnhof in ein Taxi sprang. "Zur Eishalle bitte", sagte er dem Fahrer mit seinem charmanten englisch-französischen Akzent. In der Halle warteten der Coach Benoit Laporte und Sportmanager Tobias Abstreiter bereits auf ihn. Jean-François wusste, dass dies seine Chance war und gab im Training alles. Er kämpfte um jeden Puck, zeigte seine Schnelligkeit und beeindruckte mit seiner Technik. Sein Einsatz zahlte sich aus. Laporte und Abstreiter waren begeistert. Sie boten ihm einen Vertrag bis zum Ende der Saison an. Jean-François hatte es geschafft. Aus einer mutigen Reise wurde der Beginn eines neuen Kapitels in seiner Karriere und ein Beispiel dafür, dass Träume wahr werden können, wenn man bereit ist, alles dafür zu geben. Hans Fischer, die Reporterlegende des ERC Ingolstadt, war für seine Leidenschaft und seine unverwechselbare Stimme bekannt. Kein Spiel der Panther verging, ohne dass Hans mit vollem Einsatz das Geschehen kommentierte. Doch an einem denkwürdigen Heimspiel sollte sich eine Episode ereignen, die seine Entschlossenheit und seinen Einfallsreichtum eindrucksvoll unter Beweis stellte. Das Spiel war hitzig und Hans ließ sich von der angespannten Atmosphäre anstecken. Als der Schiedsrichter eine Entscheidung traf, die er nicht nachvollziehen konnte, machte er seinem Unmut lautstark Luft. Doch seine kritischen Worte blieben nicht unbemerkt. Der Schiedsrichter, der offenbar genug von der lautstarken Kritik hatte, schickte Hans kurzerhand von seinem Platz. Für viele wäre das Ende gewesen, aber nicht für Hans Fischer. Er ging zum Auto, zog sich um und kehrte on incognito zurück in die Halle. Mit einer Mütze tief ins Gesicht gezogen und einer Jacke, die ihn kaum erkennen ließ, setzte er sich auf einen anderen Platz und kommentierte das Spiel weiter, als wäre nichts geschehen. Der Schiedsrichter, der sich wohl für den Rest des Spiels auf seine Entscheidungen konzentrierte, bemerkte nichts. Hans hingegen führte seinen Job mit derselben Leidenschaft fort wie immer, nur diesmal undercover. Jakub Fizenek, der eisenharte Verteidiger, war nicht nur für seine beeindruckenden Leistungen auf dem Eis bekannt, sondern auch für seinen unerschütterlichen Charakter. Doch selbst die größten Legenden erleben manchmal Momente, die ihnen ein menschliches Gesicht verleihen. Und in Jakobs Fall auch ein humorvolles. Während seiner Zeit beim Verein kam es eines Abends zu einem kleinen Skandal. Zusammen mit einem Teamkollegen geriet er in eine Polizeikontrolle. Es war schnell klar, dass die beiden nach einem geselligen Abend etwas mehr als nur Wasser getrunken hatten. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, um die Sache zu klären. Jakob, bekannt für seine Härte und Standhaftigkeit auf dem Eis, ließ die Prozedur über sich ergehen. Doch als die Nadel ins Spiel kam und das Blut floss, passierte das Unerwartete. Der eisenharte Verteidiger kippte vom Stuhl. »Ich kann kein Blut sehen«, gestand er später lachend. Die Szene wurde unter seinen Teamkollegen zur Legende. Für viele war es ein Beweis dafür, dass auch die stärksten Spieler ihre schwachen Momente haben und dass Jakub Fičanek nicht nur ein außergewöhnlicher Verteidiger war, sondern auch ein Mann, der über sich selbst lachen konnte. Es war Anfang der 2000er Jahre, als die Pläne für die Saturn Arena in Ingolstadt Form annahmen. Auf dem ehemaligen Bundeswehrsportplatz sollte eine moderne Halle entstehen. Ein Ort für Sport, Kultur und große Momente. Doch bevor der erste Spatenstich gesetzt werden konnte, stießen die Bauarbeiter auf ein unerwartetes Hindernis. Eine bedrohte Tierart hatte sich auf dem Gelände niedergelassen. Die Verantwortlichen zögerten nicht lange. Der Bau wurde gestoppt und Experten kümmerten sich darum, die Tiere behutsam umzusiedeln. Schließlich war der Schutz der Natur ebenso wichtig wie das neue Projekt. Die Tiere fanden ein neues Zuhause im nahegelegenen Klenzepark. Doch damit begann eine ganz neue Geschichte. Die Tiere, darunter zahlreiche Hasen, fühlten sich im Klenzepark so wohl, dass sie sich dort rasch vermehrten. Was einst eine kleine Umsiedlung war, wurde bald zur Hasenplage, wie die Einheimischen es scherzhaft nannten. Am 3. Oktober 2003 wurde die Saturn Arena schließlich feierlich eröffnet. Sie wurde zu einem Ort, an dem Fans jubelten, Musiker begeisterten und Träume wahr wurden. Und während in der Arena die großen Geschichten geschrieben wurden, hoppelte im Klenzepark die stille Erinnerung an die ersten Tage der Halle, in Form einer lebhaften Hasenfamilie. In den 90er Jahren war Richard Neubauer der Coach des ERC Ingolstadt. Ein Mann mit einem wachen Auge für Disziplin und ein Herz für sein Team. Doch an einem frühen Sonntagmorgen, kurz vor einer wichtigen Auswärtsfahrt, wurde seine Geduld auf die Probe gestellt. Die Spieler versammelten sich wie üblich am Bus, bereit für die Abreise. Doch einer fehlte. Die Minuten verstrichen und von dem Vermissten war weit und breit keine Spur. Die Stimmung wurde angespannt. Nach einer fast zweistündigen Suche wurde der Spieler schließlich aufgespürt, im Babalu, einem beliebten Nachtclub der Stadt. Schnell wurde er zum Bus gebracht, wo Coach Neubauer bereits wartete. Mit verschränkten Armen und strengem Blick hielt er dem Spieler eine Standpauke, die selbst die härtesten Kerle im Team zum Schweigen brachte. Doch trotz allem war klar, man hatte nicht genug Spieler, um auf ihn zu verzichten. Am Abend stand der Spieler schließlich auf dem Eis. Und was dann geschah, war fast schon märchenhaft. Mit 3 Toren und 2 Assists führte er sein Team zum Auswärtssieg. Der Coach konnte nicht anders, als nach dem Spiel schmunzelnd den Kopf zu schütteln.
So, da. Ein bisschen abgekürzt die Geschichten. Das war dann natürlich von einer KI vorgelesen. Die hat ein bisschen ausgeschweift.
Fičanek.
Ja, aber die Geschichte ist jetzt ein Thema und wir gehen jetzt der Reihe nach nochmal durch. Also, die erste Geschichte, lieber Matthias. Mhm. Der Kanadier, der sich zum Probetraining angemeldet hat und auf eigene Kosten nach Ingolstadt gereist ist, Jean-François Brochet, Vereinslegende, deutscher Meister. Mhm. Ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden?
Also da geht es ja um sein erstes Jahr beim ERC. Das war ja 2008. Da war aber die Rede in der Geschichte von verschneiten Landschaften, die er durchquert hat mit dem Zug. Ich meine aber, dass er da die ganze Saison da war und nicht erst im Winter dazugekommen ist. Von daher glaube ich, dass die Geschichte falsch ist.
Leider nein. Es war nicht verschneit, es war schon im Sommer, aber er ist auf Eigenregie angekommen und hat sich da quasi angemeldet. Er ist nicht vom ERC abgeholt worden. Ne, so sagt der Mythos und ist dann zu bringen. Und aber der Rest ist Geschichte, ist Legende. Aber diese Geschichte ist wahr.
Okay.
Die Geschichte um Hans Fischer, der vom Schiedsrichter vom Platz verwiesen worden ist, hat sich dann aber einfach eine Jacke aus dem Auto geholt und weiter moderiert. Hans Fischer, Kultreporter von Radio Inn. Ist diese Geschichte wahr oder habe ich sie mir nur ausgedacht?
Ich meine, dass ich die Geschichte schon mal gehört habe, deswegen sage ich, die ist wahr.
Richtig. Steht unter anderem in keine Ahnung wie vielen Zeitungsartikeln über Hans Fischer oder auch im Buch 111 Gründe, den ERC zu lieben, ist diese Geschichte auch niedergeschrieben. Sehr zu empfehlen. Und ja, diese Geschichte ist wahr. Punkt für dich. Mhm. Die Geschichte von Jakob Vizenetz bei der Alkoholkontrolle. Ist er vom Stuhl gefallen? Also,
ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Alkoholkontrolle gegeben hat. da werden ja verschiedene Geschichten kolportiert. An Kreuzungen und keine Ahnung was alles. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er vom Stuhl gefallen ist. Bei einer Blutkontrolle.
Matthias, ich muss sagen, diese Geschichte ist wahr.
Wow, okay.
Das war nach der legendären nach dem Golfturnier. Aha. Stand sogar in der Zeitung mit, ich glaube, Jimmy Wade war noch mit dabei zur Kontrolle. Und ja, der Mythos besagt, wie es halt immer so schön ist, dass er bei der Kontrolle vom Stuhl gefallen ist, weil er halt einfach kein Blut sehen kann.
Okay. Ja. Cool. Also, coole Geschichte. Ja.
Die Arena und die Hasen. Also die Arena, da wo sie steht, war früher der Bundeswehrsportplatz, bevor da die Halle gebaut worden ist.
Ja, das weiß aber... ich. Also ich weiß, dass es, natürlich weiß ich, dass es eine Hasenplage gibt im Glänzepark. Aber tatsächlich die einzige Umsiedlungsaktion von irgendwelchen Tieren, die mir geläufig ist, ist die Hamstergeschichte in Mannheim. Und deswegen glaube ich, dass es hier ausgedacht ist. Also.
Ja. Hast du recht. Ne? Habe ich ein bisschen geflunkert. Ja. Aber warum nicht? Versuch was wert. Der Spieler, der im Babalu übernachtet hat, aber trotzdem dann am Abend geliefert.
Welche Liga war das damals? Das war so 92.
Das war 93. So Mitte der 90er Hakab Scholl-Liga.
Okay. Dann halte ich die Geschichte durchaus für denkbar, tatsächlich. Ja. Ich halte es für denkbar, dass man in dieser Liga trotz einer durchzechten Nacht und trotz rausgeholt werden aus dem Nachtclub dann trotzdem 3 Tore machen kann. Ja, das... ja.
Also diese Geschichte kann man sich durchaus denken, dass sie wahr ist, aber ich habe sie mir frei überlegt.
Ah, okay. Gut.
Cool. Gut. Aber gute Quote. Ne? Nicht jeder kann richtig liegen. Ne? Schauen wir mal, vielleicht machen wir sowas öfters.
Totti war bestimmt bei allem richtig.
Ja, Totti hat das im BIP angehört.
Totti war im Babalu dabei, ja.
Ja, sowieso. Ja, oh Gott, das Babalu, ach ja. Ja. Nach dem Babalu in die Rinne oder umgekehrt. Genau. Aber, Matthias, es war unsere erste Folge in diesem Jahr. War wieder schön, ne? Dass wir uns schon langsam wieder eingerufen.
Also auf jeden Fall, ich habe es auch schon ein bisschen vermisst, ja, dass wir uns über Eishockey unterhalten. Und deswegen... Trotz leichter Erkältung habe ich mir gedacht, wir mal so auf heute auf jeden Fall durchziehen. Und ja, genau. Wie immer, danke an dich für die Vorbereitung.
Beim Chef in 2 Wochen hoffen wir mal, dass er dann wieder am Start ist. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, dein Tipp für die Spiele am Wochenende: Freitag Straubing, Augsburg ab Sonntag. Wie schaut's aus?
Ich mach's kurz: 4 Punkte.
4 Punkte?
Ja.
Okay. Ich würde fast sagen, ich gehe mit. Aber nachdem ich ungern Derbys verliere, ich gehe jetzt einfach mal, wir gehen in Straubing in die Verlängerung und gegen Augsburg immer. Also lieber verliere ich in Straubing, weil es halt einfach scheiß drauf, ne, wie gegen Augsburg. Ne? Wobei der Abstiegskampf natürlich dadurch wieder spannend werden könnte, aber ja, nee, muss nicht sein, gegen Augsburg zu verlieren. Mag ich nicht. Ich mag gerade gegen Straubing eigentlich nicht verlieren. Aber ich sage jetzt einfach mal 5 Punkte. Vielleicht aber auch eher die 4. Aber sagen wir jetzt einfach mal 5.
Das ist ja deswegen, weil, wie Chef es schon sagt, Straubing interessiert uns nicht, von daher.
Genau. In diesem Sinne, Matthias, wir sehen uns wieder in der Arbeit oder im Stadion. Auf alle Fälle euch da draußen. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen wieder. Servus, pfiat euch und habe die Ehre.
Gute Nacht. Ciao.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.